Ich merkte durch die Freude am Frühstückstisch, dass wir alle froh sind für diesen neuen Tag und dankbar sind und dass wir alle wissen dürfen, unser Herr Jesus Christus lebt und macht gute Sache. Unser Bruder hat eben ein paar Worte gesagt zu Vertrauen und auch wiederum da hat der Heilige Geist gewirkt. Er wusste nicht, dass eigentlich das Thema ist von dieser Stunde, weil wir nicht gesprochen haben, aber der Geist Gottes wusste das und ich bin so froh. Ich möchte beginnen mit einer Illustration und ich lernte, wie wichtig es ist, für Kinder Illustrationen zu haben. Ich wurde einmal gebeten, praktisch auf der Stelle, könntest du heute in der Kinderstunde sprechen? Und ich überlegte mir ein oder zwei Minuten und da sagte ich ja. Ich überlegte, weil ich einen Gegenstand finden wollte. Kinder sind gerne da, sich zu identifizieren mit Gegenständen. Und ich habe eine Geschichte mit meinem Pass erzählt an dem Tag und das benutzt. Und heute habe ich einen Gegenstand in meiner Hand. Es ist eine nicht sehr gut aussehende Banane. Und ich habe eigentlich die Verantwortung vor euch, euch nur und voll und ganz und ausschließlich und allein die Wahrheit zu sagen. Okay? Ich sage euch die Wahrheit. Und eure Aufgabe ist es zu sagen, ja, ich glaube dir. Okay? So, üben wir das ein bisschen ein. Ich heiße Roger Pugh. Ich bin gebürtiger Amerikaner. Okay, jetzt ist gut eingeübt. Das ist eine Banane. Das ist eine nicht gut aussehende Banane. Da die Banane würde eventuell gut schmecken. Eventuell, ja, eventuell. Die Banane ist nicht geschält. Die Banane ist schon geschnitten. Halt. Meine Verantwortung ist es, euch die Wahrheit und ausschließlich und nur die Wahrheit zu sagen. Und eure Verantwortung ist zu sagen, ja, ich glaube dir. Diese Banane ist nicht geschält. Diese Banane ist schon geschnitten. Ich hörte nein. Ich bin zutiefst enttäuscht, weil diese Banane echt schon geschnitten ist. Da weiß ich nicht, was ich denken soll. Ich habe euch versprochen, ich sage euch die Wahrheit. Habe ich euch die Wahrheit gesagt? Warum habt ihr nicht gesagt, ja, ich glaube dir? Weil man bisher noch keine ungeschälte, aber schon geschnittene Banane gesehen hat, oder? Hat Gott uns je aufgefordert, ihm zu glauben, obwohl wir die Dinge noch nicht gesehen und gehört und verstehen? Ist das nicht Bestandteil des christlichen Lebens? Oh ja. Nun, ich habe das in Afrika gemacht und der übersetzende Missionar hat gesagt, aber sofort wollte ich erklären, sonst denken sie, du bist ein Magier und das ist nicht gut. Das habe ich von einem Prediger, der war so fantastisch in seiner Verkündigung und er kam zu uns in die Gemeinde für eine Woche, hatte den Auftrag, die ganze Offenbarung in einer Woche auszulegen. Sonntagmorgen, Sonntagabend und dann alle Abende in der Woche, einschließlich Samstag und dann wieder Sonntagmorgen in, ich glaube, 9 Predigten. Und meine Aufgabe in der Gemeinde zu der Zeit war Gesangsleitung für den Gottesdienst. Und normalerweise kommt der Pastor zur Kanzel zur Predigt um 11. Halb 11 beginnt der Gottesdienst um 11. Und um 11 kommt er an die Kanzel. Normalerweise war der Pastor um 12 fertig, spätestens. Und 12 geht vorbei und da ist keine Idee von Aufhören. im Auge. Viertel eins, halb eins, dreiviertel eins, um eins macht er Schluss. Und ich sitze da wie auf Kohlen und denke, also da kommt kein Mensch mehr. Nun, am Abend waren 170 am Morgen, am Abend waren so 100 und am nächsten Abend so 110 und am nächsten Abend 130, am nächsten Abend 150 und jedes Mal zwei Stunden. Zwei volle, 120 Minuten ohne Pause hat er gesprochen. Und in der Woche hat er diese Illustration benutzt, die ich eben hier gegeben habe. Und die Veranschaulichung machte so viel deutlich. Und seine Predigten waren so, bis Dienstag, ich habe gemerkt, den Geschwistern ist es völlig egal, ihnen ist zwei Stunden nicht zu lang, mir vor allem nicht. Und ich lernte von dem Mann, wie er verkündigte, mit viel Verbildlichung. Er erzählte ein Prinzip von der Offenbarung und dann Geschichten erzählen von Israel, von seinen Begegnungen dort, von Leuten, die er kannte, von Begebenheiten, die Wahrheit, die er eben gesagt hatte, illustrierte oder untermauerte. Und da habe ich das gekauft vor Jahren. Ich bin zu einem Geschäft hier in Deutschland, um mir einige Nähnadeln zu kaufen. Und ich habe eine Nähnadel genommen und ich habe es hier unter die Haut, durch die Haut getan und einfach rübergezogen und dann einfach so rumgemacht und rausgeholt. So simpel ist das. Man denkt, ach, der ist nicht so schlau. Ich bin's auch nicht. Gott verlangt von uns Vertrauen. Hebräer 11, Vers 6, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wir wollen alle Gott wohlgefallen, nicht wahr? Wir wollen ihm Freude bereiten. Aber das bedeutet, er will unser Vertrauen haben, dass wir zusagen, ja Herr, ich vertraue dir, ich begreife es nicht, aber ich vertraue dir. Und wenn er sagt, ich halte meine Versprechen, dann hält er sie auch. Punkt aus, Ende Diskussion. Er hält seine Versprechen. Und an diesem Punkt ist es äußerst wichtig. Und das mache ich auch in der Klasse, mache ich heute nicht wegen der Zeit. Aber in der Klasse bitte ich alle Studenten, eine Verheißung aus dem Wort Gottes zu nennen. Und ich sagte, entweder mit Straßen- und Hausnummerangabe oder nicht. Es ist mir egal, aber ich möchte eine Verheißung. Und wir machen dann eine Liste, meistens 40, 50 Verheißungen, die Gott gebraucht hat, um die Herzen der Einzelnen zu stärken. Vergegenwärtige dir im Kopf im Moment eine der wichtigsten, bedeutendsten Verheißungen, die Gott gebraucht hat, um dich in einer Notzeit oder in einer Spannungszeit zu stärken. Denke daran und freue dich darüber, dass es diese Verheißungen gibt. 2. Petrus Kapitel 1 sagt, das sind kostbare Verheißungen. Weißt du, was wertlose Verheißungen sind? Die nicht gehalten werden. Wie die Kommunisten über die ganzen Jahre vom Kalten Krieg. Wir haben viele Verheißungen gemacht und keine einzige Verheißung gehalten. Wertlose Verheißungen. Kostbare Verheißungen von Gott sind Verheißungen, die gehalten werden. Und die sind groß. Diese Verheißungen Gottes, die er hält, handeln sich um große Dinge, um lebenswichtige Dinge. Und wir dürfen ihm vertrauen. In unserem Abschnitt, Paulus, dieser wunderbare Apostel, zeigt sein Vertrauen an Gott. Und wir haben schon in dem Abschnitt gesehen, in Vers 31, gestern, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, und jetzt ist wieder jetzt Umschaltung, Thema Ende von diesem vorhergehenden Thema, und nun, und er kommt zum abschließenden Punkt in der Predigt. Und zum abschließenden Punkt in seinem Dienst in der Gemeinde in Ephesus. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Paulus hat eben in dem Vers davor gesagt, 3 Jahre lang, Tag und Nacht, intensiv gearbeitet. Und hiermit gibt er bekannt, meine direkte Arbeit unter euch geht zu Ende. Er hat schon angekündigt, ich komme nicht wieder, sondern es ist das letzte Mal, wo ihr mich seht. In der Tat ist er wahrscheinlich noch einmal gekommen. Aber von allem, was er ahnte und wusste, dachte er, das wird das letzte Mal sein. Deswegen kündigte er das an. Und sagt, jetzt übergebe ich euch Gott. Diese Übergabe zeigt Vertrauen. Und ich deutete schon an, ein großes Problem ist, dass wir tendieren, Gottes Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinde, die er alleine hat. Er ist Besitzer und auch Herr und Hirte, Oberhirte seiner Gemeinde. Und wir haben diesen Unterhirtendienst, aber nicht die endgültige Aufgabe. Und Paulus hat seinen Dienst jetzt verrichtet in der Gründung und in der Befestigung der Gemeinde. Und jetzt geht er. Nun, man sucht immer Illustrationen, um das zu verdeutlichen. Denn diese Übergabe bedeutet eine Menge von Vertrauen von Paulus. Denn er hat schon angekündigt in den Versen gleich davor, wenn ich weggehe und nicht mehr da bin, Wölfe kommen von außen und von innen kommt Spaltung von einigen von euch, von eurer Mitte. Und so weiß er, ich verlasse die Gemeinde und da geht Krieg los. Aber ich vertraue dem Herrn. Und so in einer Überlegung von dem, was es bedeutet, habe ich auch das schönste Bild in meinem Kopf von vor wenigen Wochen. Meine Tochter hat 5 Kinder, 5 Jahre alt und darunter. Und das jüngste, Elodie, das ist wie Melodie ohne M, Elodie, ein französischer Name. Meine Tochter war ein Jahr in Frankreich und spricht fließend Französisch und liebt Frankreich und Französisch. Und so kommt Elodie in die Familie und sie ist sowas von süß. Oh meine Güte. Und so, wir waren da und wir haben öfters gesagt, wir wollen ihr helfen. Sie hat 5 Kinder und dass sie vielleicht für eine Stunde mal wegkommt. Und wir passen auf die Kinder und so. Was, wir gehen und wir sind da und Beth war nie Mutter gewesen und hatte keine Kinder und als ich da war, ich habe Elodie auf den Arm genommen und habe ich sie getragen zu Beth und habe sie ihr gegeben. Und Beth hat sie gehalten, so zart und freundlich wie sie ist, hat Beth sie gehalten und getragen und gekuschelt und da war Licht eigentlich sichtbar von Beth. Also die strahlte vor Freude, die Kleine zu halten. Und dann sind wir gegangen und kamen ein anderes Mal und ein drittes Mal und dann ein viertes Mal. Ich denke, es war das 4. Mal, wo wir kamen, haben wir gesagt, wie wäre es, René, du suchst die Stille für ein paar Stunden. Wir passen auf die Kinder für 2-3 Stunden. Und René händigte Beth die Elodie und ging aus der Tür. Und Beth sagte später, Roger, sie hat mir dieses Baby anvertraut. Wow! Und das Empfinden bei Beth war überwältigend. Das Vertrauen meiner Tochter zu gewinnen. Unsere Ehe ist neu, die Beziehung mit Beth ist neu. Und zu merken, hier ist Vertrauen entgegengebracht. Und ich habe gewusst, es ist kein Problem. Ich kenne Beth, ich kenne meine Tochter und ich wusste, das wird funktionieren, wunderbar. Und es hat funktioniert. Und die Kinder, sie kamen zurück und sie finden Beth, das sitzt da und ein Kind sitzt auf der Schulter, hier eins daneben, eins auf dem Schoß und sie liest ein Buch mit 4 Kindern auf dem Schoß. Es war so schön. Nun, Paulus wusste, ich kann mich auf Gott verlassen mit dieser Gemeinde. Sie ist nicht meine gewesen, sie war nie meine. Und ich kann sie dem Herrn anvertrauen, weil sie ohnehin seine ist. Und er wird es recht machen mit der Gemeinde. Ist es nicht ähnlich mit der Kindererziehung? Wir geben sie aus dem Nest. Und wenn sie aus dem Nest kommen und in die Welt gehen, wir übergeben sie in die Hände des Herrn. Ich denke, einmal am Sonntag komme ich aus der Tür in Stuttgart-Möhringen und da steht mein zweiter Sohn auf einem, wie heißen die Dinge, Skateboard. Ja. Und da sitzt sein Bruder auf dem Skateboard, ihm zwischen den Beinen. Also der 5 Jahre jüngere Bruder, der war vielleicht 15 und 12, die beiden. Und er fährt die Straße runter, blind in eine Kurve. Das war ein Haus da an der Ecke. Und ich schaute das an, sie waren vielleicht 30 Meter vor der Kurve. Zu schreien war zu spät. Ich drehte mich um, ich sagte, okay, Herr, mach du es, bewahre sie. Weißt du, der Herr macht das und sie fuhren in die Kurve. Manchmal jugendlicher Leichtsinn, nicht wahr? Manchmal jugendlicher Leichtsinn war ich auch mal. Und ich bin hier wegen der großen Gnade Gottes, denn wir können Gott vertrauen. Eltern lernen das mit den Kindern und wir dürfen im Gemeindedienst das tun. Wer sich klammert an dem Dienst, meinetwegen ist es Kinderstunde Arbeit und man hält dran fest, das ist meine Arbeit. Anstatt reproduktiv zu arbeiten und das dann abgeben, man hält dran fest. Und weißt du, festhalten an der Arbeit ist eine Sackgasse. Denn am Ende, da ist ein Autounfall, Krankheit und du bist da und niemand ist da. Kein Ersatzmensch ist vorbereitet, nichts ist da, weil man sackgassenmäßig gearbeitet hat. Ohne Nachfolger. Und daher, Paulus arbeitete die ganze Zeit wie Christus. Im Drandenken, ich bin einer Zeit lang nicht mehr da, ich habe diese Ältesten geschult und ich kann jetzt die Gemeinde guten Gewissens dem Herrn abgeben und die Brüder an den Herrn abgeben und der Herr wird es recht führen. Vertrauen. Das bedeutet für den Gründer der Gemeinde, für Paulus, ein ruhiges Herz. Wenn er auch weiß, die Wölfe kommen, die Spaltungen kommen, wenn er das auch weiß, er kann ein ruhiges Herz haben, weil die teure Gemeinde, erkauft mit dem Blut Jesu, ist Eigentum Gottes ohnehin und er kann sich dadurch beruhigen. Ich brauche nicht zu fragen, ob jemand hier schon sich sündige Sorgen gemacht hat, das brauche ich nicht zu fragen. Ich glaube, alle von uns würden mal gesagt haben, wir haben sündige Sorgen gemacht. Irgendwann haben uns gesorgt über gewisse Dinge. Ich sorgte eigentlich dafür, dass Wilfried auch bestimmt einige Gedanken gehabt hat am ersten Abend. Ich war nicht weit von hier, aber ich habe seine Handynummer nicht gehabt und habe mein Handy von Aldi hier, meine SIM-Karte von Aldi, erst am Tag davor gekauft und musste das anmelden. Das Anmeldungsverfahren ist ein bisschen kompliziert jetzt. Und endlich das gemacht und hatte erst einen Tag davor meine neue Handynummer. Handy hatte ich, aber seine Nummer nicht. Und dann fiel es mir ein, er hat mir eine E-Mail geschickt, war an meinem Computer, konnte den Computer aufmachen, konnte es finden und dann konnte ich ihn anrufen, war dann aber nur 15 Minuten von hier entfernt. Und das bedeutete, das hat gegärt, sicher in seinem Magen gegärt. Nun, das war nicht absichtlich, ich bitte um Entschuldigung noch einmal. Aber weißt du, können wir Gott in dem Moment, wo Dinge nicht ganz laufen, wie wir hofften, können wir Gott vertrauen? Und die Antwort ist ja. Wir können ihm immer vertrauen. Und das bringt uns Ruhe, zu Ruhe. Es ergibt Dankbarkeit im Herzen, denn ich lerne zu danken, auch in diesen schwierigen Momenten, wo es mir schwerfällt, ihm zu vertrauen. Nach dieser Übergabe, öffentlich vor den Geschwistern. Dann gibt er diese Schlussillustration über Silber und Gold, haben wir schon angeschaut. Nachdem er das, Vers 36, gesagt hat, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Wie war diese waren diese Gebetsaugenblicke? Denn Paulus hatte geweint und sicherlich gebetet mit allen im Laufe der 3 Jahre. Sie waren eng verbunden und er denkt sich, jetzt ist Schluss, wir sehen uns nicht mehr. Und sie denken sich, wir sehen ihn nicht mehr. Das war bestimmt geladener Moment, geladen mit tiefer Emotion, Dankbarkeit und wie wird's weitergehen und an beiden Seiten. Er betete. Ich bin dankbar, dass dieser Abschnitt das Gebet erwähnt hat. Und in der Zeit, wo ich arbeitete auf meinem Doktor, ich habe einen Seelsorgekurs gemacht für meine Doktorarbeit. Und in diesem Seelsorgekurs musste ich ein Schreiben von 30 Seiten schreiben. Und ich forschte das Gebetsleben von dem Apostel Paulus und habe eine Liste von allen Versen. Die werde ich hier geben. Es ist nicht mein Ziel, in irgendeiner Form etwas für mich zu behalten, sondern ich möchte es weitergeben. Eine Liste von dem Gebetsleben von Paulus, wo er betete. Er erwähnt seine Fürbitte für andere. Das sind etwa 15, 20 Stellen fast. Paulus erwähnt Gebet allgemein und ermahnt andere zu beten in etwa 8 oder 10 Stellen. Paulus schreibt über andere, die für ihn beten, und das an 8 oder so Stellen. Und sein Gebetsleben in der Apostelgeschichte, das sind nur von den Briefen, die ersten Liste. Und dann eine Liste von vielleicht 10 Stellen aus der Apostelgeschichte, wo er gebetet hat. Und ich erwähnte schon, Gott sagte Ananias bei der Bekehrung von Saulus von Tarsus, Ananias, er ist nicht gefährlich, denn er betet. Wahrzeichen Nummer 1 von dem lebendigen Christsein im Paulus, Saulus, war sein Gebetsleben. Und es war derjenige, der gesagt hat, 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Und ich denke, er praktizierte das. Wenn ich an euch denke, sagte er, ich bete für euch. Er gebrauchte seine Erinnerung als Gebetsliste. Und ich denke, für uns alle können wir von ihm lernen. Wir denken an Dinge, denke bloß nicht an Dinge, sondern bete für diese Dinge. Wenn du an Personen denkst, bete für diese Personen. Man muss keine sichtbare Listen helfen, sie helfen mir, denn ich bin sehr vergesslich, aber es ist gut, der Herr hilft uns durch die Erinnerung. Wir haben eine Schwester in der Gemeinde, die so viel Freude hat, Shelby Ann. Und sie ist schmächtig von Gestalt, sie ist älter und die Freude in Person, aber ständig durchdrungen mit Schmerzen. Und sie sagte, mein Gedächtnis funktioniert nicht allzu gut. Aber ich bete halt, wenn ich an etwas denke, ich bete sofort dafür. Denn wenn ich sage, ich bete später, dann habe ich es vergessen. Muss ich sofort tun. Und so gebraucht sie ihre Gedächtnisschwäche für ihre Stärke, dass sie sofort dafür betet. Wir sind auf ihrer Gebetsliste in diesen Tagen und für euch hat sie gebetet. Denn sie weiß ganz genau, was wir tun. Sie hat die Liste. Ich habe sie per Mail geschickt, Post geschickt. Sie fehlte im Gottesdienst am letzten Tag und so. Zur Post bin ich gegangen mit der Liste von unserem Dienstplan, dass sie betet. Ihre Gebete sind uns wichtig. Und die Frage ist, was machen wir mit unseren Gedanken? Ich habe gelernt, bei uns in der Stadt gibt es eine Bahnüberquerung, Nord-Süd, und man will von Ost zu West in der Stadt und gerade direkt in der Mitte der Stadt ist diese Nord-Süd-Bahn-Strecke. Und wenn man da ankommt, es ist Güterzug, immer nur Güterzug und fährt sehr langsam und ist 15 Kilometer lang. Nein, das ist etwas übertrieben, aber es scheint so. Man hält an, Motor aus und man wartet. Meistens ist es mindestens 5 Minuten und häufig, wenn man sich knapp messen hat mit der Zeit und kommt da an, weiß man, kann nichts tun, bin 5 Minuten spät oder 7. Und man kann sich ärgern. Man sitzt da vielleicht und wartet auf irgendetwas, man ist angehalten. Das ist die beste Zeit für Gebet. Schalte gleich um auf Gebet. Nicht verlorene Zeit. Oh, ich habe Zeit verschwendet. Nein, keine Zeit verschwendet. Setze die Zeit ein im Gebet. Schalte manchmal das Radio aus und setze die Zeit ein im Gebet. Schalte den Fernseher aus und setze die Zeit ein im Gebet. Fürbitte. Wenn Christen beten würden, wie Paulus das ermutigt hat und auch vorgelebt hat, wie Christus das ermutigt hat und vorgelebt hat, da wäre die Welt anders. In einem Gebetskurs, den ich unterrichte, ich habe das übernommen von einem anderen, der diesen Kurs zusammengestellt hat. Und das ist das Gebetsleben von Jesus und die Gebetslehre von Jesus. Und das beinhaltet fast drei Viertel vom Kurs, vom Semester. Und das Gebetsleben von Jesus, wenn wir mal sehen, frühmorgens und abends und durch die Nacht und oft an einsamen Orten, Lukas Evangelium, er entzog sich oft an einsame Orte und betete. Und dann kamen die Jünger in Lukas 11, Vers 1. Herr, lehre uns beten. Nun, überlegt euch. Das sind Juden. Juden, die gebetet haben. Und sie haben etwas am Gebetsleben von Jesus gesehen. Und sie sagten, Herr, lehre uns beten. Hochinteressant ist es, nirgends im Neuen Testament heißt es, dass jemand zu Jesus kam und sagte, Herr, lehre mich predigen. Und Bibelschulen haben Predigtkurse, Homiletik, was ich für gut heiße, aber die wenigsten haben einen Kurs über Gebet, was ich für eine Tragödie halte. Und so merke ich, dass Gebet mehr oder weniger eine Randfigur geworden ist in vielen Gemeinden, im Mittelpunkt. Und so ganz kurz erwähnt an dieser Stelle, die Geschichte, die ich gestern Abend erwähnt habe, über Wachsamkeit, wo Jesus sagte zu Petrus und den Jüngern, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung falle. Dreimal versagt beim Beten, dreimal versagt bei der Verleugnung. Preist den Herrn, dreimal rehabilitiert, Johannes 21. Dann lese ich Apostelgeschichte 2,42. Und sie verharrten in der Apostellehre, in Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und ich habe immer gedacht, bis zur Vorbereitung für diese Predigt über Markus 14. Ich habe immer gedacht, sie beteten, weil sie so Jesus plastisch und deutlich in Erinnerung hatten. Sie hatten mit ihm gelebt. Die Gemeinde war jung. Und ich denke heute anders. Ich denke, Petrus, Jakobus und Johannes wollten nie wieder versagen. Sie haben schon dreimal versagt im Garten. Was tun wir, wenn wir jetzt diese Tage im Obergemach haben? Was tun wir hier? Wir beten. Und so verbrachten sie ihre Zeit im Gebet. Petrus wird vom Gefängnis entlassen in Apostelgeschichte 12. Und er steht auf der Straße und das ist nicht ein Traum. Ich bin wirklich hier. Es ist Realität. Ich bin aus dem Gefängnis. Wo gehe ich hin? Ach, die werden betend sein. Warum? Ich denke, er hat sie dazu angeleitet. Kommen schwere Probleme, machen wir ein Nachtgebet. Und ich weiß, wo sie beten werden. Der klopft da an und sie kommen an die Tür und machen die Tür nicht auf. Macht er noch mehr. Und sie staunten. Tatsächlich war er vor der Tür. Haben sie dafür gebetet? Das weiß ich nicht. Aber weißt du, er wusste, wo er sie finden würde in der Nacht. Er wird sie betend finden, in der Wohnung. Ich denke, Gebet ist eine Leitungssache. Die Gemeinde betet so viel wie die Leitung der Gemeinde, die Gemeinde dazu anleitet. Und ich habe es hier praktiziert mehrmals als Vorbild und musste hoffentlich, scheut man sich nicht, das zu tun, auch im Gottesdienst. Ich habe gepredigt am ersten Sonntag im Januar in der Gemeinde, wo ich war, in Indiana. Wir leben 110 Kilometer östlich davon, aber wir fuhren dahin für diesen Dienst an dem Sonntag. Und ich habe auch gesagt, ich möchte, dass wir in kleinen Gruppen in der Gemeinde beten. Und es kommen ab und zu Ungläubige in die Gemeinde und auch Leute, die beten. Und bei meiner Vorstellung mache ich es so, ich habe es hier nicht gemacht, weil ich denke, wir sind alle Betende. Aber in der Gemeinde, wo viele kommen und sie ihnen das Gebet fremd ist, sage ich Folgendes. Wenn wir uns zu zweit, zu dritt, gar zu viert sammeln, in kleinen Gebetskreisen in den nächsten Momenten, wenn dir das Gebet zu sprechen vor anderen fremd ist, hör zu. Höre zu und bete im Herzen und merke, wie wir mit unserem Papa sprechen, gemeinsam im Gottesdienst. Und ich denke, Gebet wurde leider aus der Mitte genommen. Apostellehre gehört im Gottesdienst. Gebet gehört im Gottesdienst. Aber nicht ein Gebet von einer Person gesprochen, sondern ich denke von uns allen. Das ist meine Meinung. Und ich denke, wir sollten es gewohnt sein, miteinander zu beten. Ich sage hier etwas, ich denke, es ist nicht so gut und nicht so gesund, wenn man in einem Gebetskreis so groß einzelne Personen beten lässt, denn es gibt Leute, die nicht laut genug sprechen, und Leute hier vorne können Leute von hinten nicht hören, und da sind nur 2 oder 3 oder 4 von 200 oder 300 oder 400 beteiligt am Gebet. So lieb ich diese Geschwister habe, sollte man nicht gehemmt sein zu sagen, wir beten in kleineren Kreisen, dann können 500 Leute können 500 beten. Und man ist beteiligt dran. Alle haben verschiedene Anlässe, Anliegen und so weiter und können diese Dinge vor den Herrn bringen. Gebet in vielen Gemeinden in den USA ist mehr, wir sagen im Englischen, das ist ein Wortspiel im Englischen, ein Organ-Konzert, ein Orgelkonzert. Es handelt sich um die Nieren, die Lungen, das Herz und die Organe des Körpers, wo es geht um Krankheit. Und praktisch die einzigen Anliegen sind Leute, die krank sind oder die Krankheitsnot haben oder Unfälle gehabt haben und so weiter. Und es ist richtig und gut und gesund, für Kranke zu beten, dass sie gesund werden. Aber ich möchte uns heute Morgen auf etwas aufmerksam machen. Und zwar in Römer 15, wir fangen an, Römer 15, mit dieser Stelle. Paulus bittet seine Leser um Gebetsunterstützung. Römer 15, Vers 30 bis 32. Römer 15, 30 bis 32. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Gebet ist Kampf. Gebet ist Kampfansage gegen den Feind. Es kostet Zeit, es ist ein Kampf im Gebet und am Gebet dran zu bleiben. Und er sagt, kämpft mit mir im Gebet für mich zu Gott. Das, für was haben sie hier zu beten? Dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa. Und zweitens, dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Warum? Damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Er hat nichts von seiner physischen Not, sondern dass der Herr ihn bewahrt vor den Ungläubigen. Warum? Dass er weiter erzählen konnte. Ständig wollten sie ihn umbringen, ständig. Sie hassten ihn so sehr. Immer wieder diese Nachstellungen, die gemacht wurden, Pläne, ihn umzubringen. Und er sagt, betet dafür. Eine zweite Stelle, Epheser 6. Epheserbrief, Kapitel 6. In diesem Abschnitt, die Verse 18 bis 20, sagt er, ich lese Vers 16, um den Zusammenhang zu haben, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allen Gebet, allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Auch für mich wofür? Jetzt kommt es. Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese von Paulus und weiß um seine Freimut, ein mutiger Kerl war er, ein freimütiger Kerl, und ich denke, wir sollen bitten, dass du noch mehr Freimut hast? Du bist doch freimütig, den wir kennen. Ihm war es wichtig, dass er bei jeder Gelegenheit, wo er nur kann, seinen Mund auftut, das Evangelium weiterzusagen. Nächste Stelle, Kolosser. Epheser, Philipper, Kolosser. Kapitel 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Es ist gut, wenn wir unsere Nöte bringen, es ist gut, wenn wir unsere Schmerzen bringen, aber er sagt, lernt, so wie ich und Silas das gelernt haben in dem Gefängnis in Philippi, lernt das mit Danksagung zu tun. Danke, Herr, für diese Probleme. John Bishop, danke, Herr. Danke, Herr, für meine Krankheit. Meningitis, danke für diese Krankheit. Die Geschwister in diesem Land im Nahen Osten, im Krieg, danke, Herr, für den Krieg. Es führt Menschen zu dir. Danke, Herr, für die schweren Zeiten. Bleib im Gebet mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Noch einmal die Bitte an die Gemeinde gerichtet, bete, dass der Herr mir hilft bei der Verkündigung der Wahrheit Gottes an verlorene Menschen, dass ich reden kann, wie ich reden soll. Also zwei Stellen schon. Es geht um die Verkündigung des Wortes Gottes. Und dann 1. Thessalonicher 5, Vers 25, da lesen wir, betet, Vers 25, betet für uns. Brüder, betet für uns. Ich denke, ich habe das schon erwähnt, wenn nicht, dann erwähne ich es noch einmal. Und wenn ich es noch einmal erwähne, das ist nur, weil ich es mehrmals gesagt habe in den letzten Tagen und weiß nicht, wo ich es gesagt habe. Ich sagte zu meinen Freunden und Fremden und auch so, hier ist meine Telefonnummer, wenn du Gebet brauchst, nur kurz SMS, please pray, bitte bete. Ich brauche keine Details, keine Erklärung. Und vielmals ist unser Denken, wir müssen Erklärung haben, nur weil unsere Nase zu lang ist. Wir wollen rumgucken, wo wir nicht hingehören. Wir brauchen keine Informationen zu haben, wir brauchen nur zu wissen, es ist Not, bete. Und ich bekomme immer wieder SMS, Schreiben, Hilfeschrei von Leuten, Roger, pray. Und ich bete gern, gleich zurück, ich bete im Moment. Und ich denke, Paulus meinte das auch, betet. Ihm war das Gebet so wichtig, und dass sie nicht vergessen, für ihn zu beten. 2. Thessalonich, Kapitel 3, 1 und 2. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Noch einmal die Verkündigung, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Noch einmal die Bitte wie in Römer 15. Denn nicht alle haben den Glauben, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Paulus bittet noch einmal, dreimal, wegen der Verkündigung, dass mein Mund aufgemacht wird, dass ich verkündige. Nun, hier ist ein interessanter Gedankengang. Wisst ihr, es gibt nur eine einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo ganz deutlich für Verlorene gebetet wird, dass sie gerettet werden. Man würde denken, dass das eigentlich das größte Anliegen des Neuen Testaments sein sollte, dass wir beten, dass verlorene Menschen gerettet werden. Und es ist richtig, für sie zu beten. Ich lese den einen Vers im Neuen Testament, wofür verlorene Menschen gebetet wird, dass sie gerettet werden. Brüder, Kapitel 10 von Römerbrief, Vers 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Paulus betet für die Rettung Israels. Es ist richtig, für die Rettung von verlorenen Menschen zu beten, auch namentlich eine Liste zu haben und namentlich für sie zu beten. Es scheint mir im Neuen Testament wichtiger, dass wir füreinander beten, dass wir freimütig sprechen. Wir haben im Team in Stuttgart Teamtreffen gehabt, meistens am Dienstag oder Montag, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall Montag, Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere. Und als wir dann im Teamtreffen waren, haben wir miteinander gebetet. Und einer erzählt, sein Nebensitzer betet. Der nächste erzählt, sein Nebensitzer betet. Wir beteten rum und beteten für uns alle. Und bei diesem Darstellen von Gebetsanliegen, einer sagte, am Dienstagabend will ich mit Familie sowieso sprechen. Wir wollen hin und wir wollen das Evangelium weitergeben. Okay, wir haben es alle notiert als Gebetsanliegen für Dienstagabend. Der geht dahin und spricht mit denen über das Evangelium, über Jesus. Mittwochmorgen haben wir angerufen. Du warst gestern Abend da, hast du gesprochen? Und wie ging's? Das heißt, wenn wegen der Verkündigung, das ist unsere Verantwortung. Ich bete, dass sie gerettet werden, das ist Gottes Verantwortung. Und wenn ich nur bete, dass andere gerettet werden und sie nicht gerettet werden, dann sage ich, ha, Gott hat sie nicht gerettet. Wenn du aber betest für mich, dass ich meinen Mund auftue und ich meinen Mund nicht auftue, habe ich versagt. Das bedeutet, wir haben die Verantwortung, einander zu unterstützen in der Verkündigung des Evangeliums, dass Menschen das hören, was Gott ihnen sagen will, durch uns. Und ich denke, unsere Gebetstreffen könnten geändert werden, indem wir lernen von diesen Flehen um Gebetsunterstützung. Die Studenten in meiner Gebetsklasse hatten eine Forschungsarbeit zu schreiben, Aufgabe, und zwar eine Seite, einzeilig, also nicht doppelzeilig, sondern einzeilig, eine Seite, diese 5 Stellen zu lesen. Frage 1, was war das Hauptanliegen von Paulus? Und ich musste zum Schluss, weil ich merke, man beobachtet die Schrift nicht sehr genau. Ich musste zum Schluss die Anweisung so geben, bitte sagt nicht, dass er Gebet will. Das liegt ohnehin, diese 5 Stellen handeln sich darum, dass Paulus um Gebetsunterstützung bittet. Das braucht man nicht zu sagen. Gebetet werden soll für Paulus. Wofür, für was will er gebetet haben? Und endlich mal, manche haben es geklappt. Und dann, was ist die Anwendung? Und viele Studenten haben das geschrieben, ich soll mehr beten, dass ich Freimut habe. Ich soll mehr beten, dass ich Freimut habe. Aber das ist nicht, was hier passiert ist. Paulus hat die gebeten, für ihn zu bitten, dass er Freimut hat. Ich soll dich bitten, dass ich freimütig bin. Dass man nicht draufkommt, auf den Parallel, andere zu bitten. Man scheut sich eventuell, andere zu bitten, für eine zu beten. Aber weißt du was? Wie viel von diesen Gebetsanliegen ist egozentrisch? Null. Null davon ist egozentrisch. Viele Leute sagen, ich scheue mich, andere zu bitten, für mich zu beten. Vielleicht, weil die Anliegen tatsächlich egozentrisch sind. Aber diese Anliegen sind gottbezogen. Es geht um das Evangelium. Es geht um die Verbreitung des Wortes. Und da ist keine einzige Sekunde verloren mit Egozentrizität, wenn man für sowas betet. Herr, gib Paulus Kraft heute. Und Shelby Ann betet für uns heute und für diese Stunde, dass der Herr Worte gibt. Weißt du, Geschwister beten für uns und beten für dich und betet füreinander in der Gemeinde. Die Gebetstreffen sollten belebt werden, dass wir die Anliegen, die wichtig sind in der Schrift, so wichtig werden in der Gemeinde. Es geht um die Zentralität der Verbreitung des Evangeliums durch die Gemeinde am Ort. Und Wenn Krankheit da ist und sie ist da und es ist ein unbeschreiblicher Anlass, dass Menschen weich werden, hungrig werden, fragend werden nach Gott. Manche sind so bitterhart. Und Gott muss natürlich sehr, sehr hart dran arbeiten, um sie zu gewinnen. Aber er ist kompetent dazu. Er hat das mehrfach getan. Mein eigener leiblicher Bruder und ich, wir waren getauft am gleichen Tag in der Gemeinde. In jungen Jahren. Und er driftete weg vom Herrn. Und ich kann nicht sagen, wie oft ich für ihn gebetet habe, mit vielen Tränen. Und ich übergab ihn dem Herrn und sagte, Herr, mache du, was du willst. Er lebte einen Lebensstil, dass ich so schlimm, ich möchte gar nicht wissen, was er tat. Was ich ahne und was ich weiß, ist mehr als genug. Ich möchte den Rest nicht wissen. Und Gott hat ihn finanziell ruiniert. Das war sein Götze. Und er betete es an, auch das Ansehen. Und Gott hat ihn total ruiniert und dadurch sein Herz gewonnen. Und in diesen letzten 20 Jahren ist er im Gemeindedienst aktiv. Lebt mit dem Herrn, liebt den Herrn. Und wir haben eine brüderliche Beziehung wieder. Geschwister, der Herr will, dass wir ihn bitten, dass wir flehen. Und dass wir flehen, dass die verlorene Welt von ihm hört, durch uns oder durch jemanden. Und wenn irgendjemand verloren ist, den ich nicht kenne, ich bete oft so, Herr, gib, dass es einen gehorsamen Christen vor Ort gibt, bei dem Mann oder bei der Frau, dass dieser gehorsame Christ ihnen in Gehorsam das Evangelium weitergibt. Der Herr ist kompetent, total kompetent, jemanden zu finden und das der Person zu senden. Und wenn das geschieht, Gewaltiges passiert. Gib nicht auf im Gebet. Ein junger Soldat am Ende vom Zweiten Weltkrieg wurde entlassen von der Armee und macht seine letzte Strecke nach Hause in Richtung Chicago. Und damals, wenn man noch in Uniform war und per Anhalter fuhr, es war so bundesweit, man hat die Soldaten mitgenommen. Und er fährt, hat seinen kleinen Koffer oder Sack mit und geht und macht so und denkt, also der noble Wagen würde nicht anhalten. Und plötzlich merkt er, der Wagen fährt rechts ran und er kommt rein und steigt ein, ein Luxusauto. Und er setzt sich hin und der Fahrer sagt, Chicago das Ziel? Er sagt, nicht ganz, fast Chicago. Er sagte, da hast du Glück, ich fahre nach Chicago. Und sie fahren und dann der junge Mann merkt, er ist ein gläubiger Christ. Und er merkt, Chicago ist so und so weit und ich habe nur so und so viel Zeit. Und er betete und sagte, okay, Herr Hanover hieß der Mann, Hanover. Hanover, I've got an important thing to tell you. Was Wichtiges Ihnen zu sagen. Und er erzählte ihm von Jesus und von dem Kreuz und von der Vergebung. Plötzlich fährt Hanover rechts ran und der junge Mann denkt, er schmeißt mich aus dem Auto raus. Und er beugt sich aufs Lenkrad und betet mit Tränen und übergibt sein Leben Jesus und seine Sünde. Etwas später, als der junge Mann ausstieg, sagte Hanover zu ihm, hier ist meine Visitenkarte, wenn du nach Chicago kommst, komm, besuch mich. Das, was heute Abend in Wagen passiert ist, ist mir das Wichtigste im Leben passiert. Er steigt aus, geht heim, heiratet, hat ein Kind und 5 Jahre später geht er nach Chicago geschäftlich, holt seinen Koffer, findet diese kleine Karte, Visitenkarte von Hanover. Und denkt, gut, dann mache ich das recht, ich besuche ihn. Geht zu Hanover Enterprises, zu der Firma, und kommt in die Rezeption und bittet um ein Gespräch mit Herrn Hanover. Den können Sie nicht sehen heute, aber Sie können seine Frau sehen. Und er wird zur Frau geführt. Er setzt sich hin. Sie kannten meinen Mann? Ja. Können Sie sagen, wie? Ja, ich fuhr per Anhalter und so weiter und erzählte die Geschichte. Und dann schraubt er seinen Mut hoch und erzählt ihr. Und gerade als ich fuhr, ich bin Christ, ich erzählte ihm das Evangelium. Und ihr Mann, unter Tränen, hat sein Leben Jesus übergeben. Frau Hanover, wo ist Ihr Mann? Er kam zu Hause nicht an, sagte sie. Er wurde tödlich verunglückt in einem Autounfall, nachdem du aus dem Auto gestiegen bist. Ich habe jahrelang für sein Heil gebetet und habe eigentlich meinen Glauben über Bord geworfen, weil ich dachte, der Herr hört keine Gebete. Jesus sagte, ihr sollt immer beten und nicht nachgeben, nicht aufgeben, sondern immer beten und vertrauen. Darf ich bitten, dass wir uns erheben zu einer Gebetsgemeinschaft, dass wir einfach ins Gebet gehen und diese Dinge bewegen in unseren Herzen vor Gott. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du unsere Danksagungen hörst, unsere Anbetung wahrnimmst und auch unsere Flehen um Hilfe. Wir bitten dich gemeinsam für verlorene Freunde, Nachbarn, Verwandte, Kinder, Eltern. Wir bitten dich, Herr, dass dein Wort in die Herzen der Menschen dringt, durch den guten Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass deine Kinder zu Fackelträgern werden, dass wir das Evangelium hinaustragen in eine dunkle Welt mit Freimut und Freude. Vater, wir bitten gemeinsam, dass du einen Geist, einen hungrigen Geist erwächst in deiner Gemeinde, dich zu suchen im Gebet, dich zu suchen im Wort. So viele Christen sind lauwarm. Ihnen scheint Vergnügen und viele andere Dinge, viele, viele andere Dinge wichtiger zu sein als Zeit mit dir und als Dienst für dich. Und Vater, wir bitten dich, schenke du Erweckung in allen unseren Gemeinden, unserer Gemeinden, die Gemeinden, die wir vertreten heute. Schenke Erweckung, eine geistliche Vertiefung in unseren Ehen und Familien. Dass wir nicht bloß glauben, dass es wichtig ist, sondern wir zeigen, dass es wichtig ist, weil wir beten, weil wir flehen zu dir. Ändere du uns, verwandle du uns in das Bild Jesu, der ein Beter war und der immer gehorsam war, aber er betete am meisten, weil er die Gemeinschaft mit dir haben wollte. Erwecke du in unseren Herzen ein tiefes, sehnsüchtiges Verlangen nach der Gemeinschaft mit dir. Hilf, dass wir dich immer wieder vermissen und immer wieder gezogen werden zu dir. Und das Gebet nicht Floskeln sind und Formeln sind, sondern dass es von Herzen kommt. Und dass wir vertrauend beten, dass wir dir wirklich glauben in allem, was du gesagt und versprochen hast. Danke, Herr, für dein Wirken unter uns. In Jesu Namen. Amen.